Bevor ich aus Titus 1 lese, das wird dann der Text auch für die Verkündigung sein, Titus 1, 5 bis 16, möchte ich noch mit uns beten und wir neigen uns zum Gebet. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, zu dir, Vater, sagen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen als deine Kinder. Herr, dass wir wissen dürfen, du bist unwandelbar. Du bist der eine, der du warst und der du bleiben wirst in alle Ewigkeit. Ich möchte dir dafür danken, dass wir darin einen Grund haben, einen Felsen, der felsenfest steht. Herr, und so bitte ich dich, dass du uns jetzt innerlich zubereitest, dass du uns öffnest, dass du unser Herz bereit machst für dein Wort, weil wir es so dringend nötig haben in dieser Informationsflut, die uns von außen immer wieder abbringen und ablenken möchte von dem, was eigentlich wesentlich ist. Die Dinge, die uns immer wieder den Blick versperren, weil sie eben sichtbar sind, die haben so eine Macht und so eine Gewalt. Jeder merkt es ja in seinem Bereich, dass wir uns ganz besonders auf das konzentrieren dürfen, weil du uns ein geistliches Auge geschenkt hast, dass wir hineinschauen dürfen in die Dinge, die ja der Welt verborgen sind. Herr, und es ist eine Realität, die ist so wunderbar, dass wir nie genug daraus schöpfen dürfen und können vor allem. Herr, und so du beschenkst uns in deiner Gnade immer wieder neu. Lass auch diesen Vormittag dazu dienen, dass wir ein Stück weiter hineinwachsen in das, was du für uns vorgesehen hast. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns ruhig machst innerlich, dass du dem Albrecht Vollmacht und Weisheit schenkst für die Verkündigung. Und hab Dank, dass du mitten unter uns und in uns bist. Amen. Titus 1, Abvers 5. Da schreibt der Paulus dem Titus: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, Denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachjagend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss. Die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund sein und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Und das Thema möchte ich noch kurz nennen, das ist Gemeindeordnung nach der Schrift. Und jetzt darf ich dich bitten.
Liebe Geschwister, meine Frau und ich, wir freuen uns sehr, dass wir wieder zusammen mit euch Gemeinschaft haben dürfen. Und Wir freuen uns, dass wir in Christo Jesu uns heute versammeln dürfen, unter dem zeitlosen Wort, wie wir es in der Einleitung unseres Bruders Rainer gehört haben. Ja, es ist schön, dass wir wissen dürfen, dass wir einen Grundpfeiler der Wahrheit haben, der sich nicht ändert, der nicht geändert werden muss, nicht den Verhältnissen angepasst und so weiter. Alle diese Dinge, in denen wir heute leben, denn heute ist, was heute modern ist, kann morgen schon wieder völlig überholt sein. Das haben wir eben von unserem Bruder gehört. Und so wollen wir jetzt etwas über die Gemeindeordnung in der Schrift unterhalten. Natürlich können wir jetzt in dieser Stunde nicht eine Gemeindelehre aufbauen. Das wollen wir auch nicht, sondern wir wollen uns speziell mit der Ältestenschaft beschäftigen, die in der Gemeinde vorhanden sein soll und die auch vorhanden ist, weil der Herr Älteste auswählt und bestimmt, weil er Autoritäten schafft, die dann ihre Aufgabe erkennen und sie auch ausüben, geistlicherweise. Und so ist dieser Titusbrief, den wir als Grundlage zur Betrachtung nehmen, einer dieser Pastoralbriefe, wie man sie auch nennt in der Schrift. Das heißt, es ist ein Brief, der an einen einzelnen Empfänger gerichtet ist, an den Titus. Und der Titus war ein wertvoller Mitarbeiter des Paulus. Er war auch ein relativ junger Mann im Vergleich zu den anderen dienenden Brüdern damals. Und wir werden sehen, was der Paulus diesem Bruder aufträgt. Er hat, und das haben wir bereits in der Schriftlesung gehört, eine sehr schwierige Aufgabe bekommen von Paulus. Und der Paulus hat also nicht geglaubt, also er müsse doch wenigstens noch mit dabei sein, sondern er hatte den Titus dem Herrn übergeben gehabt. Und er hat gesagt, es reicht, wenn du die Sache machst. Ich muss also nicht überall die Oberaufsicht führen, ja, also als Papst sozusagen auftreten und gucken, dass alles richtig läuft, sondern er hat darauf vertraut, dass der Geist Gottes diesen Mann ausrüstet für die Aufgabe, die er dort in Kreta zu vollführen hatte. Und wir sehen im Vers 5, dass da durchaus noch einiges in Ordnung zu bringen war, und die folgenden Verse lehren das. Der Paulus hat vom Herrn den Auftrag bekommen, speziell das Evangelium unter die Nationen zu bringen. Das lesen wir in Galater 1 zum Beispiel. Und es ist ein wichtiges Prinzip, das der Paulus selber beschreibt in 1. Timotheus. Wo war das? 2. Timotheus 1. Wo er davon spricht, dass Gott ihn als Vorbild genommen hat. Das ist 1. Timotheus 1, Vers 16. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf das an mir, dem Ersten der Sünder, nämlich, wie er es in den vorausgehenden Versen zeigt, als Ersten Jesus Christus die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, hin zum ewigen Leben oder zum äonischen Leben oder, wie man das etwas freier übertragen kann, zu dem Leben, das die Äonen überdauert. Denn Äonen sind ja Dinge, die zu dieser Schöpfung gehören, und die Schöpfung hatte einen Anfang und sie wird ein Ende haben. Und es wird neue Himmel und eine neue Erde geben. Und so haben wir jetzt ein Leben, das eben diese Äonen, die zu dieser Schöpfung gehören, überdauert. Nun, Gemeindeordnung nach der Schrift. Wir haben eben in diesem Vers gelesen, dass der Paulus von Gott selber zum Vorbild dargestellt ist. Und so ist, und das möchte ich in einem ersten Unterpunkt kurz beleuchten, dass die Vorbildfunktion ein Grundprinzip innerhalb der Gemeinde. Das heißt, der Herr bildet für sich selber Vorbilder aus, die dann anderen zum Vorbild dienen, um dann selber wieder Vorbild zu werden. Das ist ein ganz einfaches Prinzip und wir sehen, wie das funktioniert. ein evangeliumsgemäßer Wandel. Und so könnte man diesen Titusbrief überschreiben. Er beschreibt den Wandel unseres Glaubens im gesamten Lebensbereich. Wenn wir den Brief weiter betrachten könnten, dann würden wir vor allem im zweiten und dritten Kapitel sehen, dass dort ziemlich alle Lebensbereiche angesprochen sind, wie wir uns dort zu verhalten haben. Und interessant ist eine wichtige Aussage im im Vers 3, wo wir dort lesen, dass das Wort zu seiner Zeit geoffenbart wurde und durch die Predigt oder die Heroldsbotschaft, die dem Paulus anvertraut worden ist, und da steht nun nach dem Befehl unseres Rettergottes. Das heißt, was wir hier in diesem Brief finden, ist ein Befehl. Und auch der Begriff Heroldsbotschaft drückt es ja aus. Ein Herold war einer in den Jahrhunderten vor uns, der vom König oder von einem Stadtparlament ausgesandt war, um bestimmte Verordnungen und Gesetzestexte auf den Marktplätzen zu verlesen. Er hatte also etwas weiterzugeben, an dem er nichts zu ändern hatte, und er musste den Text an dem Tag und zu der Stunde verlesen, wie die Obrigkeit befohlen hatte, die ihn ausgesandt hat. Und so müssen wir auch das Wort Gottes verstehen. Unser Gott hat uns das Wort gegeben als Befehl, unabdingbar, nicht zu diskutieren, nicht zu verändern. Sehr wichtig. Und das ist auch die Überschrift, unter der wir uns immer wieder unter dem Wort Gottes versammeln wollen. Evangeliumsgemäßer Wandel, der kann nur dann entstehen, wenn es Älteste gibt, die Gott beauftragt hat, die das Evangelium, das heißt die Lehre oder die Belehrung, wie das in unserem Text mehrfach vorkommt, wie diese Belehrung schriftgemäß verkündigt wird. Und außerdem, wenn diese Ältesten müssen eine Vorbildfunktion übernehmen an der örtlichen Gemeinschaft, in der sie sich befinden. Und zu diesem Zweck hatte Paulus den Titus in Kreta zurückgelassen. Und wir sehen an der Beschreibung aus diesem ersten Kapitel, dass da Gemeinden schon da waren, aber es fehlte noch an solchen Ältesten. Und darum der Auftrag des Paulus. Es war, und das müssen wir aus zwischen den Zeilen lesen, notwendig, dass der Titus wohl eine geraume Zeit in Kreta verweilte. Denn man kann ja nicht einfach durch eine Gemeinde durchlaufen und innerhalb von wenigen Tagen Älteste bestimmen. Das heißt, er musste irgendwo in dieser Gegend längere Zeit sich aufhalten, um dann festzustellen, welche Brüder sich für diesen Dienst eigneten. Und dazu hat Paulus ihn selber ermahnt. In Kapitel 2, Vers 7 lesen wir im Zusammenhang mit den Jünglingen, Vers 6 schon, die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein. Und jetzt, wie funktioniert das? Er sagt weiter, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Das heißt, der Titus musste selber Vorbild sein und musste den Glauben in diesen Gemeinden leben. Das heißt, er musste selber dort eine geraume Zeit leben, seinen Unterhalt verdienen und in der Gemeinde mitarbeiten. Und so ein Vorbild sein für die jungen Leute und auch natürlich für die Älteren. Das kommt dann im zweiten Kapitel sehr deutlich zum Ausdruck. Paulus hatte das schon früher mit dem Titus gemacht, in 2. Korinther 12, Vers 18. Dort lesen wir, ich habe Titus gebeten und den Bruder mit ihm gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Haben wir nicht in demselben Geiste gewandelt, nicht in denselben Fußstapfen? Wenn wir in Titus 1, den 12. Vers und das Kapitel 3, 14 vergleichen miteinander. In 1, 12, da lesen wir von den Kretern, die immer Lügner und böse Tiere, wilde Tiere waren, faule Bäuche. So hat Paulus dort in Kapitel 3, 14 gegenübergestellt: Lass aber auch die unsrigen lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Es war offenbar in dem äußeren Wandel der Kreter, waren zweifelhafte Geschäfte üblich, vielleicht Strandräuberei und ähnliche Sachen. Und solche Dinge sollten in der Gemeinde aufhören. Man sollte gute, ehrbare Werke tun, um damit den Lebensunterhalt zu verdienen. Denn diese Kreter waren schwierige Leute, die auch faul waren. Und zwar zitiert der Paulus ja hier einen ihrer eigenen Propheten, also jemand, der in Kreta angesehen war, hat es sowas von sich gegeben. Und deshalb war es notwendig, dass der Paulus den Titus ermahnt, strenge Zurechtweisung zu üben. In Vers 13, Kapitel 1 lesen wir: Der Grund dafür ist, auf dass sie gesund seien im Glauben. Nun denken wir, ja, wir sind alle sehr gesittet, zu was brauchen wir strenge Zurechtweisung? Aber wenn jeder mal ehrlich, ja, ich sage sowas nicht gerne, aber wenn jeder mal ehrlich in sich hineinschaut, ja, auf sein Fleiß schaut, das sollen wir ja in der Regel nicht tun, sondern auf ihn sehen. Aber wenn wir mal ehrlicherweise auf uns selber sehen, dann merken wir, dass da ziemlich dunkle Dinge in uns schlummern. Und manchmal drängen die auch an die Oberfläche. Und es kommt ja auch in der Gemeinde leider zu der einen oder anderen Verfehlung auf vielen verschiedenen Gebieten. Und da ist oft strenge Zurechtweisung vonnöten. Wenn ich nur dran denke, wie viel Ehen gläubiger Geschwister, wirklich gläubiger Geschwister, sehr belastet sind und teilweise auch in die Brüche gehen, dann verstehen wir, warum der Paulus solche strengen Worte verwendet. Paulus hat also dieses vorbildhafte Leben innerhalb der Gemeinde selber praktiziert und er hat die Brüder, die zusammen mit ihm Dienst getan haben, darin ermahnt, dass sie genauso als Vorbilder durch das Leben gehen, dass sie ein gerades Leben vorleben, dass sie eben mit guten Werken ihren Unterhalt verdienen und dann dort ein Zeugnis sind. In 2. Thessalonicher 3, Vers 6 bis 15 möchte ich ein paar Verse lesen, die jeden Kommentar eigentlich erübrigen. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um niemanden von euch beschwerlich zu fallen. Da geht es um ganz handfeste Alltagsfragen. Und wenn wir als Gotteskinder an dieser Stelle nicht sauber sind, ja, wie können wir dann zum Beispiel ungläubige Leute dazu animieren, ein Leben mit Jesus zu leben, wenn wir selber an der Stelle krank sind? Ja, wenn wir sagen, naja, der Herr kommt dann jetzt bald in Kürze, also hocken wir uns hin und warten. Ja, das geht nicht. Ja. Jeder muss an seinem Platz, wo der Herr ihn hingestellt hat, möchte ich ruhig sagen, mal überdurchschnittliche seiner Befähigung entsprechende Leistung bringen. Und er verdient sich damit auch das Recht, das eine oder andere Zeugnis zu sagen. Und hat ein amerikanischer Bruder mal Folgendes gesagt: Er muss, bevor er den Mund aufmacht und jemand irgendwo Christus bezeugt, muss er sich dieses Recht erst durch einen guten, geraden Wandel verdienen. Das hat mir sehr viel zu denken gegeben, diese Aussage. Und wir finden sie auch hier. Ja, ich lese weiter aus Vers 9. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, nämlich vom Evangelium etwa zu leben, sondern auf dass wir uns selbst zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmet. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass etliche unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. Also man könnte es auch sagen, auf zwielichtige Art und Weise zu ihrem Einkommen kommen, zu ihrem Lebensunterhalt. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesu Christo, dass sie in der Stille arbeitend ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, ermattet nicht im Gutes tun. Wenn aber jemand unserem Worte durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habet keinen Umgang mit ihm, auf dass er beschämt werde. Und achtet ihn nicht als einen Feind, sondern weiset ihn zurecht als einen Bruder. Wir sehen, das kann sehr schmerzlich werden und ist damals schmerzlich geworden in etlichen Fällen, die uns auch in der Schrift bezeugt sind, dass der Paulus Menschen sogar dem Satan übergeben musste, das heißt, sie aus der Gemeinde ausgeschlossen hat, weil sie ein schlechtes Zeugnis abgegeben haben für die Geschwister. Und vor allem, wenn da junge Geschwister waren, also jung im Glauben jetzt vornehmlich, wenn die so ein schlechtes Beispiel haben, dann müssen sie sagen, ja, die sind ja auch nicht anders als wir etwa oder wie die draußen sind. Und deshalb ist es notwendig, dass wir hier einen klaren Weg gehen. Der Paulus redet hier etwa nicht ein Wort dagegen, dass jemand in irgendeine Not kommt und dann andere Geschwister für ihn einstehen und ihn auch wirtschaftlich, materiell unterstützen. Darum geht es gar nicht. Sondern der, der die Möglichkeit hat zu arbeiten, der soll es tun. Und er geht sogar in der Ermahnung so weit, dass er im Epheserbrief schreibt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern er arbeite mit seinen eigenen Händen, auf das er übrig habe, um anderen zu dienen. Das war der Punkt Vorbildfunktion als Grundprinzip. Und der Paulus hat nicht etwa von oben herab in den Gemeinden dieses sozusagen von der Kanzel gelehrt, sondern er hat es gelebt. Und damit hatte er das Recht, das auch einzufordern in seiner Verkündigung. Und es ist wichtig, dass die Brüder, die in einer Gemeinde Verantwortung tragen, dass sie an der Stelle auf sich selbst achten. Vorbild sein, also, wenn ich das zusammenfassend sagen darf, zu dem Punkt, Vorbild sein in allen Lebensbereichen war für Paulus ein wesentliches Element seines Dienstes am Evangelium Gottes. Also nochmal, Vorbild sein in allen Lebensbereichen war für Paulus ein wesentliches Element seines Dienstes am Evangelium Gottes. Nun gehen wir in den Text hinein und wollen uns ansehen, wie diese Ältesten oder Aufseher beschaffen sein sollten in der Gemeinde. Die Beschreibung dazu steht hier in unserem Text in den Versen 5 bis 9. In ähnlicher Weise geht Paulus auf dieses Thema in 1. Timotheus 3 ein. 13 Verse widmet er dort der Anordnung an Älteste und Diener in der Gemeinde. Wir gehen nach 1. Timotheus 5 mal noch und lesen dort den Vers 17. Die Ältesten, welche wohl vorstehen, lass doppelter Ehre würdig geachtet werden, sonderlich die da arbeiten in Wort und Lehre. Es gab also Älteste, die nicht unmittelbar am öffentlichen Verkündigungsdienst beteiligt waren, aber eben doch als Vorbilder und als Älteste in der Gemeinde gedient haben. Das heißt, ein Ältester oder ein Diener in der Gemeinde muss nicht notwendigerweise hier vorn stehen und das Evangelium vielen gleichzeitig sagen. Er kann auch zum Beispiel als Seelsorger wirksam sein und Einzelne oder Familien aufsuchen, um sie im Wort zu belehren. Und der Paulus hat es auch gemacht. Er hat nicht nur öffentlich Versammlungen gehalten, sondern er hat auch einzelne Familien Nacht und Tag, lesen wir in Apostelgeschichte 20, 3 Jahre lang ermahnt. Und das heißt also, ein Ältester ist nicht notwendigerweise jemand, der direkt an der Wortverkündigung arbeitet. Das gleich von vorne weg als Einleitung. Die 5 Dienste, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer nach Epheser 4, Vers 11, sind ja auch unterschiedlich verteilt auf den Dienst an vielen gleichzeitig oder eben auch an Einzelnen, je nachdem einer vom Herrn begabt war und es auch heute ist. Das geht bis hin zu der allgemeinen Lehraufgabe, die jeder Glaubende im Leib des Christus hat. Wenn wir Kolosser 3, Vers 16 dazu lesen, dann finden wir dort eine allgemeine Lehraufgabe der Gemeinde. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit euch gegenseitig lehrend und ermahnend, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern Gott singend in euren Herzen in Gnade. Das heißt, jeder in der Gemeinde ist also aufgerufen, einen gewissen Lehrdienst auszuüben. Dazu muss er aber reichlich sich mit dem Worte Gottes beschäftigen. Sonst redet er vom grünen Tisch oder vom Pferd, wie man heute sagt. Wenn man die Eigenschaften der Ältesten oder Diener hier aus dem Text extrahiert, dann fallen uns 3 Dinge sofort auf. Ein Ältester oder Führer, Vers 5, oder ein Aufseher, so wie das wieder die gleiche Person in Vers 7 genannt wird, das sind offenbar austauschbare Begriffe. Es ist die Aufgabe eines Ältesten, dass er Aufsicht führt in der Versammlung. Er hat eine Wächterfunktion, so wie wir das zum Beispiel in Hesekiel 33, 7 bis 11 lesen. Ich möchte das der Zeit halber jetzt nicht lesen, das lest ihr dann bitte mal für sich, für euch selber durch. Zweitens muss ein Ältester oder auch der Diener keine besondere Ausbildung hinter sich gebracht haben, noch wird er von irgendwelchen Gremien oder öffentlichen Institutionen bestallt, sondern, wie wir hier lesen, der Paulus hat den Titus in die Gemeinden gesandt und hat ihm die Aufgabe übertragen und er hat geglaubt, ja, dass der Geist Gottes diesem Mann die richtigen Leute zeigt, die als Älteste oder als Aufseher oder als Diener in der Gemeinde geeignet waren. Schließlich gibt es keine Hierarchie der Aufseher, also Oberälteste und Unterdiener und dergleichen weltliche Abstufungen. Das finden wir nirgendwo in der Heiligen Schrift. Der Reihe nach finden wir etwa folgende Eigenschaften. In Vers 6 ist davon die Rede, dass wenn der Diener oder der Älteste verheiratet ist, dann soll er eine Frau haben. Wir können also nicht sagen, er muss grundsätzlich verheiratet sein. Das steht nicht da. Aber wenn verheiratet, dann mit einer Frau. Es gibt heute auch Leute, die sich mit mehreren Frauen gleichzeitig beschäftigen. Aber wenn wir diese Verhältnisse studieren, dann sehen wir, dass die sehr problematisch sind. Und wenn ihr euch mal die Mühe macht und in der Schrift all die Verhältnisse nachlässt, wo Männer mehrere Frauen hatten, dann werdet ihr feststellen, dass alle diese Beschreibungen ziemlich chaotische Verhältnisse zeigen. Und das hat die Schrift. In der Schrift gibt es zwar kein direktes Verbot der Polygamie zum Beispiel, der Vielweiberei, aber ich würde sagen, manche Männer kommen nicht mal mit einer Frau zurecht. Wie soll das dann mit mehreren sein? Das ist einfach die Erfahrung, die wir machen, wenn wir uns mit Problemfällen in dieser Richtung beschäftigen. Und nicht umsonst steht ja auch dort, wo der Herr die Ehe eingeführt hat, dass dort von einem Mann und einer Frau die Rede ist, die zusammen eine Einheit bilden. Dann ist gefordert, dass er gläubige Kinder haben soll, die nicht ausschweifend leben oder zügellos sind. Wir müssen hier sehen, da steht nicht da, dass sie fehlerlos sind, die Kinder. Und das sind ja die Ältesten auch nicht. Ja? Aber es soll eine geistliche Grundlinie sichtbar sein in den Familien. Der Aufseher muss untadelig sein. Das heißt, eigentlich streng genommen, er soll nicht juristisch belangbar sein. Das ist ein Begriff aus der Rechtssprache. Und das bedeutet, also wir würden sagen, nicht vorbestraft, ja, oder irgendwo ein Verfahren am Hals haben in der Welt. Denn er soll ein Verwalter Gottes sein. Auch dieses juristisch belangbar sein heißt nicht etwa fehlerlos oder vollkommen in jeder Beziehung. Ja, dass wir da nicht irgendwelche Eigenschaften fordern, die der Herr nicht fordert. Nicht eigenmächtig heißt es weiter, grob oder trotzig, unbarmherzig, selbstgefällig. Nicht leidenschaftig, jähzornig, nicht dem Wein ergeben. Und zwar in dem Sinne, dass jemand in einer Abhängigkeit besteht. Der Paulus lehrt uns ja in 1. Korinther 10, Vers 23 zum Beispiel Folgendes. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Das heißt, es geht nicht darum, dass in der Gemeinde ein Sack voll Verbote aufgestellt wird, sondern dass man nach diesem freiheitlichen Prinzip des Geistes lebt. In 1. Korinther 6, Vers 12, da kommt nun das andere Wort vor in dieser Beziehung. Dort heißt es, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem oder von nichts überwältigen lassen. Das bedeutet, Dinge, die mich beherrschen, die sind ungeistlich. Von denen sollen wir uns lösen. Sobald etwas mich beherrschen will, wird es gefährlich. Und in diesem Sinne ist es auch von den Aufsehern gesagt, die Aufseher, das sollen nicht Leute sein, die mit irgendwelchen Dingen behaftet sind, die sie beherrschen. Nicht leidenschaftlich heißt es, nicht jähzornig. Nicht ein Schläger im Sinne davon, dass einem leicht die Hand ausrutscht. Das heißt, es soll jemand sein, der seine Gefühle unter der Kontrolle hat. Besonders negative sind hier gemeint, dass diese Dinge unter die Kontrolle des Geistes geraten. Wir wissen ja, dass zum Beispiel der Petrus ein cholerischer Mensch war. Und er hat am Anfang seines Lebens mit dem Herrn Jesus viel dummes Zeug gemacht. Wir werden aber später noch eine Stelle von ihm lesen, wo wir dann sehen, dass der Geist Gottes eine ganz gewaltige Arbeit an ihm hat vollbringen können, dass er sanftmütig geworden ist und dass er sich als Mitältester bezeichnen kann und so weiter. Wir werden das in 1. Petrus 5 noch sehen. Weiter ist gesagt in Vers 11, dass sie nicht unehrlichem Gewinn nachgehen, also nicht zweifelhaften Geschäftsgebaren sich bedienen sollen. Sie sollen nicht geldgierig oder habgierig sein und nicht um Gewinn willen lehren. So steht es in Vers 11 als Negativbeispiel, denn es gab offenbar viele Leute, die dort damals in den Gemeinden herumgereist sind und für eine große Kollekte für sich gesorgt haben. Vers 8 ist die Rede davon, dass ein Aufseher oder ein Ältester in der Gemeinde gastfrei sein soll. Das heißt, er soll Fremde lieben, das Gute lieben. Er soll besonnen sein, das heißt, einen gesunden Sinn haben. Was bedeutet einen gesunden Sinn haben? Das lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 16. 1. Korinther 2, Vers 16. Ich lese den Zusammenhang ab Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt. Des Herrn erkannt, der ihn unterweise. Und jetzt kommt das, was ich meine. Wir haben aber Christi Denksinn. Das heißt, nachdem ein Mensch zum Glauben gekommen ist, von Neuem geboren ist, soll er das Denken Jesu lernen. Das lernt man aus dem Wort. Und genau das ist gemeint. Ein gesunder Sinn ist ein Denksinn, eine Gesinnung, die vom Wort Gottes geprägt ist. Darum geht's. Und auch hier steht wieder nicht da, dass jemand vollkommen in jeder Beziehung dieses Denken des Herrn schon beherrschen muss, um erst Ältester zu werden. Sondern das muss in der Grundanlage da sein. Wir werden das später auch an der Stelle in 1. Petrus 5 dann noch sehen. Weiter heißt es dann in Vers 8, er soll gerecht, fromm, enthaltsam und das heißt selbstbeherrscht leben. Selbstbeherrschung ist eine wichtige Tugend, wenn wir zum Glauben kommen, dass wir das lernen. Dann Vers 9, anhangend dem zuverlässigen oder vertrauenswürdigen Wort der Lehre, damit er fähig sei, mit der gesunden, das heißt hier im Sinne von irrtumsfreien Belehrung zu ermahnen, zu ermutigen und auch die Widersprechenden zu überführen, was natürlich durchaus mit einer gewissen Beschämung für die zusammenhängt, die ermahnt und zurechtgewiesen werden. Wenn wir nach 1. Timotheus 3, Vers 5 bis 7 noch kurz hineinsehen, dann stehen da noch drei wichtige Punkte im Zusammenhang mit den Eigenschaften dieser Ältesten. 5 bis 7, dort heißt es, wenn aber jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Versammlung Gottes besorgen? Nicht ein Neuling, auf das er nicht aufgebläht, in dasselbe Gerichtsurteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf dass er nicht in Schmach und in den Fallstrick des Teufels verfalle. Wir sehen auch hier nicht ein Neuling. Was passiert, wenn jemand zu neu ist, was kann passieren, dass er sich aufbläht aufgrund der ihm übertragenen Verantwortung, der er innerlich noch nicht gewachsen ist. Ja? Und dann kann es passieren, dass er in dasselbe Urteil wie der Teufel verfällt. Denn der Teufel hatte sich ja auch einmal überhoben und ist dann ins Gericht gefallen. Eine interessante Stelle für ein ganz anderes Thema, wie das Böse wohl in den Kosmos gekommen ist. Ja, das wäre ein sehr wichtiges Thema, können wir nicht behandeln. Eine Stelle, wo das beleuchtet wird, ist hier. Und dann steht in Vers 7 noch auch, er soll ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf dass er nicht in Schmach und im Fallstrick des Teufels verfalle. Wenn wir also vor den Menschen in den Lebensraum, in den uns Gott hineingestellt hat, wenn wir vor denen nicht einen gewissen klaren Wandel führen, dann haben wir auch nicht die Berechtigung, sozusagen in der Gemeinde ein Wort mitzureden. Es ist interessant, dass der Paulus so eine Aussage macht. Und es hängt aber damit zusammen, was ich vorhin schon erwähnte, dass wir durch ein vorbildliches äußeres Leben uns sozusagen das Recht verdienen dürfen, ja, auch ein Zeugnis abzugeben. Dann wird es uns auch abgenommen. Und jeder von euch, der im Alltag steht, der wird es auch erleben, dass er sich manchmal wundert, wie sehr man beobachtet wird durch die Menschen, die in unserem Umfeld sind. Und manchmal kommen sie dann zu Wort und sagen, ja, wenn man gläubig ist, dürfte man doch dieses oder jenes nicht tun. Das ist interessant, dass die Leute das oft sehr genau wissen. Insbesondere dann, wenn wir uns vielleicht mal daneben benehmen, dass dann die Dinge an die Oberfläche kommen. Und dann ist es gut, wenn wir uns vor ihnen auch entsprechend entschuldigen. Das kommt ja vor. Ich habe das auch schon öfters tun müssen in meinem Alltag. Nun, damit Titus solche Menschen finden konnte in der Umgebung dieser Gemeinde, das sagten wir schon, da bedurfte es eine gewisse Zeit der Präsenz in Kreta, damit er lehren, ermahnen und vorleben konnte. Die Lehrer dieser Prägung, wie wir sie hier im Wort finden, die glaubten noch dem Wort und rechneten mit der Kraft Gottes, dass er solche Menschen in einer angemessenen Zeit heranziehen kann. Denn für ewig konnte der Titus ja auch nicht auf Kreta bleiben. Wir wissen nicht, wie lang der Zeitraum wohl war, vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein, zwei Jahre, so wie Paulus etwa 3 Jahre in Ephesus weilte, um diesen Dienst persönlich zu tun. So denke ich, hat doch Gott hier in einer gewissen, relativ kurzen Zeit solche Menschen herangezogen. Und ich denke, wenn wir den Glauben aufbringen, indem wir dem Herrn glauben, dass er das macht, dass es auch heute noch macht, ohne dass wir jetzt Institutionen schaffen, um irgendwelche Leute auszubilden. Das braucht man gar nicht. Die Gemeinde selber ist die Umgebung, in der der Herr solche Menschen heranzieht, die zu solchen Diensten fähig sind. Und wenn wir das glauben, dann bekennt sich der Herr zu seinem Wort. Denn er hat einmal, so lesen wir im Psalm 138, glaube ich, sein Wort über alle seine Namen gestellt. Also was er ausgesagt hat, das steht sozusagen für seine Person. Mit welcher Intensität Paulus die Gemeinde ermahnt hat, das lesen wir in Apostelgeschichte 20 am Beispiel seines Dienstes in Ephesus. Wir lesen dieses Kapitel jetzt nicht, aber ich empfehle es euch einmal selbst nachzulesen. Und dort lernen wir eigentlich, wie Gemeindearbeit nach biblischem Muster gemacht werden soll. Ein kurzer Blick in unsere Zeit mit ihren Verführungen und Extremitäten auf allen Gebieten zeigt, dass dies heute nötiger denn je ist, in der Weise wie Paulus zu ermahnen. Nun, der nächste Punkt, mit dem wir uns nun beschäftigen wollen, noch in der verbleibenden Zeit, das wäre Dienste anstelle von Organisationshierarchie. Einige Dinge gibt es in der Gemeinde Gottes nach neutestamentlicher Definition gar nicht, nämlich Staatskirchen, geistliche Laien, Beamtenhierarchie, Kirchenrecht, Demokratie und dergleichen Dinge. Die haben sich später entwickelt. Sie wurden von Menschen eingeführt, die das Wort Gottes nicht mehr ernst genommen haben und glaubten, dass man durch derlei Systeme das Reich Gottes bauen und seine innere Geschlossenheit bewahren müsse. Das heißt, immer dann, wenn wir den Glauben verlassen, dann brauchen wir im engeren Sinne Organisationen und Hierarchien, Leute, die überall ganz genau aufpassen, dass alle Regeln und alle Listen von Gesetzen eingehalten werden. Und diese Menschen wollten damit eigentlich auch dem Heiligen Geist und Gott, dem Vater, nachhelfen. Die sind der Meinung, dass das, was in der Schrift über diese Thematik ausgesagt wird, nicht ausreicht. Und da begeben wir uns auf einen schwierigen Weg. Und was dabei herauskommt, sehen wir heute, überall, wo wir in das fromme Lager schauen. Die Schrift hat dagegen einfach Dienste, wie sie es nennt. Und wie das zu verstehen ist, das sollen nun einige Zitate aus der Schrift beleuchten. Wie eingangs schon bemerkt, können wir nicht eine komplette Gemeindeordnung jetzt, sagen wir mal, in diesem Sinne hier jetzt betrachten. Aber einige Beispiele, wie Paulus das versteht, das wollen wir lesen. In Epheser 1, Vers 22 und 23, da lesen wir das bekannte Wort. Epheser 1, 22 und 23. Und er, nämlich Gott, hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über das All der Versammlung gegeben, welches sein Leib ist, die Vervollständigung oder die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. In 1. Korinther 12, Vers 12 und folgende schreibt er: Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder aber auch, wenn auch viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt, das heißt völlig durchdrungen worden. Aus den beiden genannten Worten ist deutlich der Charakter eines Organismus ablesbar, nicht der einer Organisation. Christus selbst ist das Haupt, das allein bestimmende und steuernde Organ. Die sich auf der Erde noch lebend befindlichen Glieder bilden zusammen mit den schon gestorbenen, bisher entschlafenen, den Rest des Körpers des Christus. Das heißt, nicht nur die lebende Gemeinde hier, ja, physisch lebende Gemeinde, ist der Leib Christus, sondern auch die, die der Herr schon längst abgerufen hat und auch die, die noch kommen werden. Alles bildet zusammen einen Organismus. Und die Gemeinde, auch jetzt hier, diese Versammlung, ja, wie sie hier zusammen ist, ist ein Teil dieses Leibes des Christus. Wisst ihr ja, ja, möchte ich noch einmal zur Kenntnis geben, ja, auch mir selber. Die Heilige Schrift und nur diese bildet die Grundlage einer solchen lokalen Versammlung. Die Schrift wird durch den Heiligen Geist dem Glaubenden geoffenbart, und zwar individuell, einzeln und erst dadurch verständlich. Die kann also nicht gelernt werden in dem Sinne. Auf diese Weise ergibt sich heute und ergab sich in der Vergangenheit überall auf der ganzen Welt zu allen Zeiten in allen unterschiedlichen Gesellschaftsformen eine einheitliche Grundlinie des Lebens im Glauben an Christus und Gott den Vater. Diese bedarf keiner überregionalen oder gar weltweit agierenden hierarchischen Kontrolleinrichtung. Ja, jetzt wird es fast schon übel mit der Sprache hier. Wie das etwa in Staaten oder Unternehmen der Fall ist und auch notwendig ist. Das zeigen etwa die Schriftstellen, die wir nun folgend lesen. In Lukas 22 auf der Ebene also der Brautgemeinde sagt der Herr Jesus kurz vor seiner Gefangennahme, unmittelbar nach dem Abendmahl damals, folgendes, 24 bis 27 in Lukas 22. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größeren zu halten sei. Jesus war im Begriff, ans Kreuz zu gehen, das müssen wir uns hier vergegenwärtigen. Er aber sprach zu ihnen, Könige der Nationen herrschen über dieselben und die Vollmacht oder Gewalt, Befehl und Gehorsam ausüben, werden Wohltäter genannt. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Ihr aber nicht also, nicht etwa Könige und diese Hierarchie, die damals war, oder hier heute bei uns Demokratie, Diktaturen und so ähnliches, sowas nicht. Sondern, sagt er weiter, der Größere unter euch sei wie der Jüngere und der Leiter wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tische liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tische liegende. Ich aber bin unter euch wie der Dienende. Das heißt, Jesus hat auch seine Jünger hier, die späteren Apostel, hier nicht etwa von oben herab belehrt, obwohl wenn einer das überhaupt erlaubt war zu tun, dann war es er. Sondern er hat sich selber als Vorbild gegeben, indem er sagt, ich benehme mich unter euch, obwohl ich der Schöpfer Himmels und der Erden bin, als der Dienende. Das heißt, In der Welt haben wir meistens solche Hierarchien. Beim Herrn Jesus gab es so eine. Nämlich, er dient seinem Leib und der Leib dient sich gegenseitig. Ja, und die Gemeinde hat auch gewisse Dienstaufgaben in ihre Umgebung hinein. Das heißt, das Ganze ist auf gegenseitiges Dienen ausgerichtet. Jesus, der Sohn Gottes, macht also hier einen wesensmäßigen Unterschied zwischen seiner Gemeinde, hier der Brautgemeinde, also der Gemeinde aus Israel, und allen politischen Systemen. Er hebt nicht etwa rechtsstaatliche Ordnungen auf, überhaupt nicht. Aber er sagt, dass in der Gemeinde solche Prinzipien nicht zur Anwendung kommen sollen. Warum? Weil sie schon in der Welt problematisch genug sind. Wenn wir diese Systeme in die Gemeinde reintragen, dann schaffen wir uns Probleme, anstatt dass wir sie lösen. Und das geschieht in der Regel einfach im Unglauben. In dem zitierten Zusammenhang spricht er sehr wohl von einem Leiter, also von Größeren oder von Älteren und Jüngeren, keine Frage. Das heißt, es gibt wohl eine gewisse Rangordnung, aber sie funktioniert anders. Sie funktioniert eher so, wie es in einer gesunden Familie sein sollte, dass dort nicht die Säuglinge über den Kurs der Familienpolitik bestimmen, sondern das Haupt der Familie, der Ehemann. Ja? Zwar archaische Begriffe hier, aber nur so funktioniert es im Reiche Gottes. Also nicht die Säuglinge sollen bestimmen, demokratisch etwa, sondern erwachsene, gereifte Menschen. Zumindest wäre das natürlich. Und genau diese Aufgabe hat er dem Titus übertragen, in Kreta sowas zu installieren. Menschen zu suchen, bei denen das so funktioniert. In Johannes 21, die Verse 15 bis 19, wo ja sozusagen die Diensteinsetzung des Petrus oder die zweite Diensteinsetzung des Petrus beschrieben ist, dieser Mann hatte eine eigenwillige Natur und er hatte immer zum Kommandieren geneigt. Er hat auch immer das erste Wort geführt und seine Brüder, sozusagen die anderen Elfe, zu irgendwelchen Aktionen veranlasst. Dreimal, jeweils auf die Frage des Herrn Jesus, ob Petrus ihn denn liebe, gibt Jesus die Antwort, weide meine Lämmer oder hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Wenn wir über eine Schafherde nachdenken und ihren Hirten, dann wird deutlich, wie vielschichtig die Aufgaben eines Hirten sind, damit die Schafe richtig behandelt werden. Petrus hat diese Lektion im Laufe seines Dienstes und an den zerstreuten Stämmen Israels genannt. Ich möchte jetzt dieses Beispiel für uns nehmen, obwohl natürlich die Gemeinde nirgendwo mit Schafen verglichen ist. Ja. Schafe ist ein Grundwort für Israel. Aber trotzdem ist das Prinzip hier in der Brautgemeinde dasselbe wie das Prinzip in der Gemeinde, die den Leib des Christus bildet. Denn später werden die beiden ja eine Einheit bilden, ja, nach der Hochzeit des Lammes. Das heißt, die Braut wird nach ähnlichen Prinzipien erzogen, von der Innenseite aus betrachtet, wie der Leib. In 1. Petrus 5, Vers 1 bis 5 lesen wir in diesem Zusammenhang. Und der Petrus schreibt ja an die Gemeinden, an die zerstreuten Gemeinden, in Kleinasien. Und dabei meint er nicht die Gemeinde, die den Leib des Christus bildet, sondern es geht hier um die zerstreuten Stämme. Ja, also er schreibt an Israel gemäß dem Auftrag, den er hatte als Apostel der Beschneidung nach Galater 2 oder Apostelgeschichte 15. Das nun als heilsgeschichtliche Ergänzung an dieser Stelle. Nun wollen wir diese fünf Verse lesen und einen kurzen Kommentar dazwischen rein jeweils machen. die Ältesten, die unter euch, da müssen wir jetzt wirklich auf jedes Wort achten. Da steht nicht die Ältesten, die über euch sind. Und er schreibt diesen Brief nicht etwa den Ältesten, sondern der ganzen Gemeinde. Das heißt, der Brief wurde so in der Gemeinde dort in Kleinasien, wo er hinkam, verlesen. Nicht über euch, sondern unter euch. Ermahne ich als der Mitälteste, nicht der Oberälteste oder etwa der Papst. Ja, also alles hört auf mein Kommando. Nee. Der Petrus schreibt an die Ältesten, an die Gemeinde und er reiht sich als Mitältester unter die dort jeweils vorhandene Ältestenschaft ein. Als Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Er sagt also nicht den Gemeinden, also ihr wisst ja schon jetzt auf mich hören, denn ich war ja schließlich der Erste, der damit konfrontiert wurde, sondern er sagt, er sei Teilhaber der Herrlichkeit. Er reiht sich auch in dieser Ausdrucksweise in die Gemeinde ein, an die er schreibt. Und jetzt geht es weiter. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht, und dort steht jetzt genau die Tätigkeit des Aufsehers, wie wir es in Titus 1 betrachtet haben, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang, das heißt nicht durch Gewalt oder durch hierarchische Ordnung führet, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn. Das heißt, es soll kein Beamtentum geben, das auf Kosten der Gemeinde lebt. Sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer. Und das war wohl eine Anspielung auf die Herr-Sklave-Beziehung, ja, die sich dann leider auch in der Gemeinde breit gemacht hat, im Gegensatz zu dem, was der Herr Jesus den 12 Aposteln aufgetragen hatte. Sondern, und jetzt kommt das, was wir heute auch schon betrachtet haben, indem ihr Vorbilder, und jetzt heißt es nicht der Herde seid, sondern werdet, indem ihr Ältesten, Vorbilder der Herde werdet. Das heißt, auch der Petrus und die Apostel alle miteinander, die waren sich im Klaren, dass auch die Ältesten Leute sind, die nicht fertig sind, ja, fertig entwickelt, sondern die auf ihrer Ebene genauso in dem Wachstums- und Werdeprozess drinstehen, wie auch die, denen sie den Dienst als Älteste tun. Vorbilder der Herde werdet. Das kann man sich getrost in der Übersetzung korrigieren. Ich habe bis jetzt, ich glaube, der Knoch schreibt es richtig. Das ist so ziemlich der Einzige. Aber die anderen Übersetzungen, die sagen einfach seid. Vorbilder der Herde seid. Das stimmt einfach nicht. Sondern werdet. Gleicherweise ihr Jüngeren seid den Älteren untergeordnet. Es heißt nicht, dass die Älteren diese Unterordnung einfordern sollen, sondern die Jüngeren sollen sich den Älteren unterordnen. Es läuft also die Ermahnung hier in der Gemeinde immer entgegen dem typisch hierarchischen Prinzip, das in der Welt üblich ist. Das heißt, die Jüngeren unterordnen sich und sie werden nicht unterjocht. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen abgibt er Gnade. Die für mich persönlich auch ganz wichtigen Ermahnungen, die stehen hier drinnen. Der Petrus sieht sich als Mitältester. Und der Paulus hat sich ähnlich gesehen. Wenn wir nur die Eingänge seiner Briefe lesen, da steht nicht immer drin, ich, der Paulus, und dann kommt nichts mehr, sondern in den meisten Briefen sind noch mindestens ein oder gar zwei, an einer Stelle sogar drei Brüder mit erwähnt, die mit für den Brief verantwortlich zeichnen, den er schreibt. Das heißt, er hat die Brüder mit in die Verantwortung hineingenommen. Und genauso arbeitet der Petrus auf der Ebene der Brautgemeinde auch. Und dann das nächste wäre dieses Vorbild werden. Ist es nicht wunderbar, ja, dass uns der Herr als Vorbilder solche gibt, die das auch noch werden? Es ist doch für jemanden, der jetzt nun sich ein Vorbild nimmt, ist es doch tröstlich, wenn er sieht, aha, der, dem ich jetzt hier nacheifere, der ist nicht völlig unerreichbar, sondern man kann auch so werden wie der oder die, die mir der Herr jetzt als Vorbild auf den Weg gibt für eine Zeit. Das ist eine wichtige Ermahnung. Ich habe mich, da, als ich zum Glauben gekommen bin und in die Versammlungen dann regelmäßig hineingekommen bin, da hat mich immer wieder getröstet, wenn ältere Brüder auch über ihre Fehler gesprochen haben und wie sie da rausgekommen sind. Ja, oder auch im Einzelgespräch, dass jemand durchaus mal sagt, ich bin in der und der Not gewesen und ich habe dann versucht, womöglich mit eigener Kraft irgendwas zu machen und irgendwann hat mir der Herr dieses und jenes gezeigt und dann bin ich da rausgekommen. Das ist doch für jemanden, der in einer Schwierigkeit steht, viel einfacher, wie wenn jemand unerreichbar in der Brandung steht. Wenn man den Eindruck hat, so wie der oder wie die werde ich nie. Und von daher ist auch der Paulus, sage ich vorsichtig, ja, auch für die Gemeinde erreichbar. Ja, in seinem Wandel. Denn er sagt, ja, nicht umsonst, seid oder werdet, oder heißt es in den meisten Fällen, werdet meine Nachahmer gleich wie ich Christi. Auch dort finden wir genau die gleiche Haltung beim Paulus. Vorbild ist man auch nicht von heute auf morgen, sondern man wird sozusagen Vorbild das ganze Leben lang, das uns der Herr hier gibt und wo er uns verwendet. Und auch das Selbstzeugnis des Jakobus ist für mich eine tröstliche Aussage. Er sagt und bekennt in Kapitel 3, 1 und 2, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisset, dass wir ein schwereres Urteil empfangen. Denn wir alle straucheln oft. Er sagt nicht, ihr alle strauchelt oft. Ich bin darüber weg. Ja? Sondern wir alle straucheln oft. Auch das ist eine wunderbare, gnädige, ermahnende und ermutigende Aussage für mich, der ich das lese. Wenn jemand nicht im Worte strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu beherrschen, fährt er weiter. Es ist ein ehrliches Zeugnis und die Bibel zeichnet eben in dieser Weise keine unerreichbaren Helden, sondern er beschreibt auch die Vorbilder mit ihren Schwächen und Unzulänglichkeiten. Wo käme denn sonst der Ansporn her, jemand nachzuahmen, von dem zu lernen, der selber etwa unerreichbar zu sein scheint? Ja, der Paulus drückt diese Haltung auch in Philipper 2, Vers 3 aus, indem er dort sagt, sondern in Demut achtet einander höher als euch selbst. Jeder soll den anderen höher achten als sich selbst. Oder in Epheser 4, Vers 2 sagt er, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, einander ertragend in Liebe. Dort sehen wir, dass wir nicht fertig sind, ja, und dass auch der Paulus sich nicht als selber bereits fertig gesehen hat, sondern auf dem Wege hin zum Ziel in die Verwandlung des Christus hinein. Ertragen in Liebe muss man nämlich alles, was noch im Wachsen begriffen ist. Ja, in dem Moment, wo wir noch nicht das sind, was wir einmal sein werden, ist Ertragen notwendig. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Eigenschaften, die wir zu lernen haben in dieser Welt, in der wir noch drinnen stehen. Wir müssen nicht nur die Welt um uns ertragen, sondern wir müssen ein Stück weit uns selber ertragen und ein Stück auch den Bruder und die Schwester mit uns den Weg geht. Wenn wir das nicht in Liebe tun, dann funktioniert Gemeinde nicht. Ja, und wenn würde auf der anderen Seite das nicht gehen, dass wir einander ertragen können, wie könnte Gott es dann von uns fordern? Jede Ermahnung, die uns der Herr in seinem Wort hinterlassen hat, die ist ausführbar aufgrund der Voraussetzungen, die er in uns geschaffen hat. Verlassen jedoch Menschen die von Gott gegebenen Prinzipien, dann kommt das heraus, was wir an Karikaturen weltweit an sogenannten Gemeinden finden. Es liegt nicht an dem, was Gott vorgegeben hat, schafft er doch selber in seinen Heiligen die Voraussetzungen, damit sie zum Ausleben seiner Ordnungen fähig werden. Und dahin wollen wir uns ausstrecken und uns gegenseitig auch immer wieder den Dienst der Ermutigung an der Stelle tun. Und das ist auch vornehmlich Aufgabe der Ältesten, die der Herr in seiner Gemeinde hat. Amen. Ja. Wir wollen beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns nicht an die Dienste hetzt, so wie wir von der Welt gehetzt werden in unserer Zeit, sondern dass du in jedem einzelnen deiner Kinder die Voraussetzungen geschaffen hast, nämlich dass du in einem jeden deiner Kinder wohnst, durch den Christus. Lieber Vater, hab Dank. Und darum können wir auch in diese Ermahnungen, von denen wir heute zum Teil gehört haben, können wir hineinwachsen. Und jeder Einzelne kann es. Und darüber freuen wir uns. Und so möchtest du jedes Einzelne hier ermutigen und ermuntern und trösten auf dem Wege, der vor uns allen liegt. Und so dürfen wir mit Freude diesen Weg gehen und dir danken. Auch wenn wir so manches noch in uns selber sehen oder auch am Bruder, an der Schwester, was verbesserungswürdig ist, was zu ändern ist, was dein Geist auch ändern kann, dass wir es in Liebe ertragen und so einander dienen. Herr, du schenkst es und darüber preisen wir dich und segnen deinen heiligen Namen. Amen. Amen.